Ich fand die Zufahrt zum Karolinska, die Hans-Olof beschrieben hatte, auch das Gebäude und den Parkplatz. Der Bau sah aus wie eine Lagerhalle, ein Klotz aus rot lackiertem Wellblech, nur dass man im Erdgeschoss durch eine Fensterreihe in ein paar Labors und Büros sah. Hans-Olof tauchte auf, weißbekittelt, mit maskenhaft starrem Gesicht. Ich folgte ihm in ein dunkles Labyrinth aus schmalen, hohen Gängen. Alle paar Schritte gingen Türen rechts und links ab, auf denen Zettel klebten mit Aufschriften wie »Labor 15 Fredholm« oder »Laser, kein Zutritt, wenn Warnlampe leuchtet«. Es war totenstill, bis auf ein tiefes, weit entferntes Maschinengeräusch. »Freitagnachmittag ist hier nie was los«, erklärte Hans-Olof verhalten, als er endlich eine der Türen für uns öffnete. »Da sind alle schon im Wochenende.« Er ließ sich auf einen Stuhl sinken. Ich stellte den Karton auf einen Tisch und fing an auszupacken. »Also, das geht im Grunde ganz einfach. Du musst...« »Sie haben noch einmal angerufen«, sagte Hans-Olof. Ich hielt inne, legte das Endstück des Sweepers wieder zurück und sah ihn an. »Ich soll nicht an der Nobelfeier teilnehmen, sondern zu Hause bleiben und auf Anweisungen warten.« »Oha«, meinte ich. »Daran hatte ich gar nicht gedacht.« »Und«, fügte Hans-Olof zittrig hinzu, »Sie sagten, das sei der letzte Anruf vor nächsten Mittwoch.« Ich hatte auf einmal ein ganz ungutes Gefühl. »Dann hätten wir uns die Aktion mit dem Tonband also sparen können.« »Ja«, bestätigte er geistesabwesend. Ich sah, wie ein Muskel in seinem Gesicht nervös zuckte. Auf einmal kam es mir so kindisch vor, wie ich ihm Hoffnungen gemacht hatte. Dabei verstand ich in Wirklichkeit von Erpressungen genauso wenig wie er. Im Grunde hatte auch ich nur darüber gelesen. Nur weil mein Beruf zufällig strafbar war, machte mich das noch lange nicht zu einem Experten für andere strafbare Handlungen. Inzwischen, so musste ich mir eingestehen, war mir völlig schleierhaft geworden, was in den Köpfen von Christinas Entführern vor sich gehen mochte. Das meiste von dem, was seit meiner Entlassung aus dem Gefängnis passiert war, widersprach allen Erwartungen, die ich gehabt hatte. Zumal dies keine normale Entführung war. Es ging nicht um Lösegeld, also bestand nicht die Hoffnung, wenigstens bei dessen Übergabe in direkten Kontakt mit den Gangstern zu kommen. »Mir ist noch was eingefallen«, sagte Hans-Olof in meine trüben Gedanken hinein. »Ich weiß nicht, ob es wichtig ist. Als ich Bosse Nordin damals von dem Bestechungsversuch erzählt habe, hat er irgendwas gemurmelt wie, ich muss ihn anrufen. Ich habe das nicht verstanden, aber ich glaube inzwischen, er meinte den Mann mit den Fischaugen. Den Polizisten, du erinnerst dich.« Ich nickte. »Du meinst, dein bester Freund Bosse Nordin hat engeren Kontakt zu den Kerlen, als er dir gegenüber zugegeben hat?« Hans-Olof fuhr sich mit der Hand über das Gesicht. »Du hast es immer gesagt, dass die Welt schlecht ist, dass man niemandem trauen kann.« »Du siehst es allmählich ein«, sagte ich. Es war ein schaler Triumph. Hans-Olof starrte blicklos ins Leere. »Ich wollte es nicht wahrhaben. Bosse, ich habe ihn für einen Freund gehalten. Wir haben so viel über unsere Kinder gesprochen. War das alles hohles Gerede?« »Das Geld, Hans-Olof. Geld verändert die Menschen. Wenn Geld ins Spiel kommt, hören alle Freundschaften auf.« Er nickte langsam. Ich war blind. So blind. Er sah mich an. »Weißt du, was ich glaube? Das ist keine kleine Bande. Das ist ein Sumpf, ein stinkender Morast. Die stecken alle unter einer Decke. Solche Aktionen wie ein Tonband zu installieren, Daten zu sammeln, sich langsam an die heranzutasten, das wird nichts bringen. Dazu sind die zu gut abgesichert.« »Ja«, sagte ich, »er hatte recht. Und ich hätte das von Anfang an genauso sehen müssen. Man müsste etwas Überraschendes tun. Etwas, womit sie nicht rechnen.« Ich nickte nur. »Christina ist nicht nur meine Tochter«, fuhr Hans-Olof flüsternd fort. »Sie ist auch deine Nichte, das einzige Kind deiner Schwester.« Ich holte Luft, ballte die Fäuste, vertrieb das lähmende Gefühl mit einem entschlossenen Kopfschütteln. »Bosse Nordin ist im Urlaub, entsinne ich mich da richtig?« Hans-Olof nickte. »Er kommt Dienstagabend zurück, gerade rechtzeitig für die Nobelfeier am nächsten Tag. Mit anderen Worten, wenn ich mich zum Beispiel morgen Abend bei ihm umsehen will, könnte ich das völlig ungestört tun, oder?« »Wieso erst morgen Abend?« »Weil ich mir das Haus und seine Umgebung vorher zumindest einmal bei Tageslicht anschauen muss. Außerdem muss ich noch ein bisschen einkaufen, Sachen, die man nicht im nächsten Supermarkt bekommt.« Dass ich jetzt von Ausrüstung redete, die ich für den Einbruch in die Nobelstiftung brauchen würde, musste ich mir nicht auf die Nase binden. Zwei Aktionen waren auf jeden Fall besser als eine. Ich zückte mein Notizbuch. Sag mir doch mal seine Adresse. Er sagte sie mir und ich schrieb sie auf. Bosse Nordin wohnte in Vaxholm, sieh an. Ziemliche Strecke, aber vermutlich beste Lage. Teuer, direkt am Meer. Bei Adresse fällt mir ein, meinte Hans Olof, du könntest mir doch auch mal deine neue Adresse geben, für alle Fälle. Ich klappte das Notizbuch zu. Nein, besser du weißt sie nicht. Ist auch belanglos. Ich sah den Karton mit dem Wanzenaufspür-Equipment an. Was machen wir damit?